Fuchs Teufels Gescheit. Der Podcast des AK Fuchsbau, Bildungsarbeitskreis der KJB München und Freising.
Mit dem Jahresthema Vielfalt.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Aufnahme für unseren neuen Fuchsbau-Podcast. Wir dürfen heute die Martina von den Pfadfindern in unserer Runde begrüßen. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich würde sagen, wir starten immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde, damit alle wissen, wer heute vor den Mikrofonen sitzt. Ich würde mal kurz mit mir starten. Ich bin die Lena. Ich bin im Moment Fuchsbausprecherin und freue mich sehr, dass wir heute wieder im Podcast sind.
Ja, hallo, ich bin die Paula.
Hallo, ich bin die Theresa.
Grüß euch, ich bin Katharina.
Ich bin der Jakob, hallo zusammen.
Ich bin der Lukas.
Und ich bin die Martina.
Schön, dass ihr alle da seid. Und die Martina ist Inklusionsreferentin und ihr werdet es erraten haben. Es geht heute wieder um das Thema Inklusion. Und vielleicht wundert ihr euch, dass wir nochmal jemanden aus einem anderen Verband bei uns zu Gast haben. Das hat einfach den Grund, dass wir ein bisschen über den Tellerrand rausschauen wollen und auch uns eben externen Input holen wollen, damit wir ja, uns weiterentwickeln können im Thema Vielfalt und Inklusion. Martina, wenn du magst, darfst du dich gern einfach mal selber kurz vorstellen, damit wir wissen, wer heute bei uns zu Gast ist.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut. Ich gucke auch gerne über den Tellerrand. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, also ich bin Fachreferentin bei der DPSG München und Freising und das heißt, dass ich nicht nur eigentlich für das Thema Inklusion zuständig bin, sondern auch für Ökologie und internationale Gerechtigkeit. Aber ich muss schon sagen, dass Inklusion ein Steckenpferd von mir ist, ein Herzensthema ist. Deswegen finde ich es ganz toll, dass ich darüber sprechen darf. Ich bin vom Grundberuf Ergotherapeutin, habe deswegen ganz viel Berührungspunkte mit dem Thema schon gehabt und habe viel in Förderstätten für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Genau, und habe dann aber noch mal einen Master in Pädagogik draufgesattelt und bin dann sozusagen im Quereinstieg auf die Stelle gekommen. Genau, und persönlich betrifft mich das Thema auch sehr. Also man sieht es vielleicht nicht, ist vielleicht auch vielen noch nicht aufgefallen, aber ich habe eine Behinderung. Und zwar fehlen mir an der Hand, der rechten Hand, 5 Finger. Das ist von Geburt an so. Da weiß man nicht genau, wo das herkommt. Und ja, mag deswegen sein, weil ich einfach so barrierefrei eigentlich aufgewachsen bin, dass mich das Thema sehr beschäftigt, weil ich auf eine ganz normale Schule gegangen bin und meine Eltern das nie groß zum Thema gemacht haben, also vor allem meinem Vater. Und ja, wenn man so unbedarft damit aufwächst und das ja nicht so großes Thema ist, dann kann man da, glaube ich, ganz gut mit dem Thema umgehen. Genau.
Vielen Dank. Da haben wir ja eine Expertin auf ganz vielen Ebenen hier unter uns. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, und wir haben uns einfach schon mal ein paar Gedanken gemacht, was wir auch dich fragen wollen. Und ich würde einfach mal mit der ersten Frage starten. Und zwar haben wir uns vor ein paar Wochen schon mal mit dem Thema beschäftigt, wie man über Behinderung am besten spricht. Und sind eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir da häufig noch sehr unsicher sind und dass wir auch häufig gar nicht so wissen, wie es am besten ist. Genau, und wollten dich gerne einfach einmal fragen oder mit dir ins Gespräch drüber kommen, wie du es am besten findest, dass man eben über Behinderung spricht.
Ja, das wird ja sehr kontrovers diskutiert und es gibt da, es ist eigentlich unterliegt dem Wandel, würde ich sagen. Es gibt immer wieder Studien dazu, die sich damit beschäftigen und verschiedenste Leute. Ob man es jetzt voranstellt oder hinten nachstellt, und ich habe auch gehört, ihr habt im Podcast schon mal drüber gesprochen. Also persönlich kann ich sagen, ich bin für den Mensch ins Zentrum zu stellen und dann alles Weitere, was kommt. Also Menschen mit Behinderung. So, das würde ich persönlich machen. Ich kenne viele, die sagen es anders. wichtig ist mir da eher, dass man sagt, dass man einfach von allen Menschen spricht. Also zum Beispiel haben wir im Inklusionskonzept der DPSG, was wir 2019, glaube ich, mit erarbeitet haben, da war die DPSG München und Freising auch beteiligt, da haben wir darauf geachtet, da stand dann immer drin, soll für Menschen mit und ohne Behinderung sein, Angebote. Klar macht das deutlich, was für ein Angebot das dann ist, aber warum schreiben wir nicht, es soll für alle Menschen offen sein? Das wäre einfach viel besser von Wording her.
Das ist sehr inklusiv auch dann, gell?
Genau. Und das ist dann auch überhaupt ein Inklusionskonzept. Also wenn ich immer schreibe von Menschen mit und ohne Behinderung, dann ist es eigentlich kein Inklusionskonzept. So, genau. Und ja, aber ich bin da Lernende. Also es kann sein, dass sich das weiterentwickelt und dass man da echt noch was Besseres findet, weiß ich nicht, oder dass sich was verändert, dann passe ich mich da auch an. Aber ich finde es immer lustig. Ich hatte auch von meiner Schwägerin, der Bruder, der hat auch eine geistige Behinderung und der hat mich kennengelernt und dann spricht er mich beim Grillen einfach so an. Ah, du hast auch eine Behinderung, du bist ja auch behindert. Und ich war total baff und geschockt, so, ja, natürlich, klar, weiß ich auch, aber das so auf den Tisch zu legen, das ist schon auch nochmal, ja, da muss man schauen, wie man damit umgeht.
Das heißt sozusagen, dieses in den Mittelpunkt rücken ist eigentlich das, ist eigentlich das, was man vermeiden sollte. Wobei in dem Fall, wenn man, war es ja irgendwie auch authentisch.
Das stimmt, das ist authentisch, genau, aber für mich ist es eher, ja, es muss nicht unbedingt im Mittelpunkt sein. Ja. Im Mittelpunkt sollte der Mensch stehen und alles andere regelt sich dann schon oder so. Man kann ja auch nicht sagen, wenn man sagt, der hat die und die Behinderung. Das ist ja nicht gleich, bloß weil der die und die Behinderung hat. Deswegen, ja, es ist so individuell, deswegen ist der Mensch im Mittelpunkt, finde ich.
Ich habe da letztens einen mehr spannenden Aspekt irgendwie gelesen, weil wir uns ja darüber auch unterhalten haben, dass man eben den Menschen auch häufig in den Mittelpunkt stellt. Und dann im Hinblick auf unsere Dimensionen habe ich dann gelesen, dass man eigentlich schon durchaus auch behinderter Mensch sagen kann, weil es einfach auch im Hinblick auf diese Dimensionen einfach als normale Dimension gesehen wird. Also wie Größe, wie alle anderen Dimensionen quasi, wie Alter zum Beispiel. Genau, dass man das deshalb trotzdem auch gut sagen kann. Das fand ich nochmal eine gute Ergänzung zu unserer Diskussion irgendwie in unserem ersten Podcast zu. Okay, vielen Dank. Genau, wir haben uns auch gefragt, bei den Pfadfindern oder bei euch ist ja Inklusion schon länger Thema und auch Schwerpunktthema. Woran man merkt oder woran du sagen würdest, dass man merkt, dass Inklusion in eurem Verband gelebt wird oder ob Inklusion im Verband schon gelebt wird und was für dich so Merkmale sind, bei denen du sagst, ja, das ist wirkliche Inklusion.
Ja, das gibt es eben, beginnt auf vielen Ebenen. Also zum einen kann man eben sagen, dass das Bundeszentrum von uns in Westerlohe, da fand 1958 die erste Veranstaltung statt mit Menschen mit Behinderung. Und also das ist schon so tief verankert tatsächlich und gewachsen. Auch 1964 wurde Behindertenarbeit, hieß es damals noch, der Fachbereich fest eingeführt mit Satzungs- und Ordnungs-, als die Einführung der politischen Struktur eben mit war. Und da war das eben ein Teil davon sozusagen. Also war dieser Grundstein schon sehr früh gelegt. Und dadurch, glaube ich, wurde das auch immer wieder weitergegeben von die Leuten, die was einfach durch die DPSG mitgewachsen sind, wo man das aktuell einfach täglich so ein bisschen erlebt. Das ist natürlich schwierig. Ich bin auf Diözesanebene, da habe ich nicht so viel Einblick natürlich, was in den Stämmen und Bezirken läuft. Aber immer wieder erreichen mich Bilder oder Berichte, wo man einfach sieht, zum Beispiel beim Stamm Unterhaching, wo einfach auch ein junger Rover, glaube ich, mit dem Rollstuhl auf dem Hike mit unterwegs ist, ganz selbstverständlich. Und da weiß ich einfach, das läuft in den Stämmen und Bezirken einfach schon. Die Leute sind unterwegs, ja. Was mich aber auch immer wieder erreicht, sind Beratungsanfragen zur Inklusion, wo vielleicht der eine oder andere Stamm, ja, oder Gruppe so an Grenzen stößt, wo es Anfragen gibt, dass jemand mit einer Behinderung gerne aufgenommen werden würde, zur Gruppenstunde mit dazukommen würde und dass dann ja irgendwie geschaut werden muss, wie lässt sich das denn gut umsetzen? Zum Beispiel, wenn jetzt die Gruppenstunde an einem Ort ist, wo es eben nicht so barrierefrei ist. Wie kann das funktionieren? Genau, also es ist wirklich super, super unterschiedlich. Es zeigt sich auch eben darin, dass wir ein Inklusionskonzept haben, das oder ja immer wieder überarbeiten, eigentlich auch uns täglich damit beschäftigen. Und ja, dieser Fachbereich einfach fest verankert ist und es dazu auch Facharbeitskreise gibt, die zu dem Thema arbeiten, es Referenten gibt, die zu dem Thema arbeiten und dass das wirklich in den Strukturen so fest verankert ist, dass es eigentlich schon als Querschnitt fast ja, mit drin ist.
Das heißt, das ist auch so eine Voraussetzung wahrscheinlich, dass es gut funktionieren kann, oder? Dass es so auf vielen Ebenen quasi so stark verankert ist und auch so diese Beschäftigung mit dem Thema stattfindet. Sehe ich das richtig so?
Ja, und auch da sind wir ein Erziehungs- und Entwicklungsverband. Wir haben natürlich unsere verschiedenen Stufen, also von Wölflings bis zur Rover-Stufe. Und da stehen die Fachthemen noch so ein bisschen außen vor. Also da gibt es extra Referenten dafür, da ist es noch nicht ganz querschnittsmäßig verankert. Also ich glaube, wir sind da schon ganz gut auf dem Weg, aber es würde natürlich noch besser gehen. Aber ich glaube, das, was es braucht, ist wirklich auf lange Sicht, dass es wirklich ein Querschnittsthema ist. Also dass es nicht speziell Leute gibt, die sich nur damit beschäftigen, sonst ist es ja auch wieder nicht inklusiv. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, braucht es da schon gewisse Leute, die da schwerpunktmäßig auch hinschauen. Ja, weil man es, glaube ich, sonst auch kaum leisten kann, weil man muss sich damit ja auch ein bisschen beschäftigen. Genau, und dass es einfach nicht untergeht in der Vielfalt der Themen, der Aufgaben, der Möglichkeiten.
Würdest du sagen, dass es in der Verbandsarbeit Grenzen gibt, wo Inklusion nicht mehr funktionieren kann?
Es kommt immer, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Einstellung oder die Individuen an. Ich glaube, ja, das kann schon zu Grenzen kommen. Das hat viel damit zu tun, welche Grenzen einem vielleicht auch von außen gesetzt werden. Also von höheren Ebenen oder von organisatorischen oder Strukturen. Also wo zum Beispiel die Gruppen stattfinden. Wenn man da einfach darauf angewiesen ist, man hat nur dieses Haus oder man hat nur diese Räumlichkeiten und die haben gewisse Auflagen sozusagen zur Nutzung. Dann kann es Schwierigkeiten geben. Oder auch ja auch so ein bisschen ein zeitlicher Aspekt, würde ich sagen. Es ist nicht alles so einfach manchmal umzusetzen. Also vieles geht leichter, als man denkt, aber es gibt da natürlich schon speziell Menschen, jetzt zum Beispiel aus der Lebenshilfe oder anderen Bereichen, die sich mit dem Thema ja intensiv auseinandersetzen und beschäftigen. Und um alle Barrieren abzubauen, braucht es auch ein gewisses Know-how. Und ich glaube, dass da schon auch Ehrenamtliche an die Grenzen stoßen, einfach von ihrem zeitlichen Budget. Und da braucht es eben gute Beratung oder Vernetzung vor allem einfach mit anderen Akteuren, die das leisten können. Und dann, glaube ich, kann man Grenzen schon durchaus abbauen. Und die meisten Grenzen sind die, die, was wir uns, glaube ich, im Kopf machen, dass etwas nicht gehen kann. Genau, weil man zum Beispiel weiß, der hat zum Beispiel einen Rollstuhl oder hat die und die Behinderung und dann sagt man, das und das geht nicht. Automatisch, wenn er ein Glas nicht halten kann, weiß ich nicht. Dabei macht das zum Beispiel total anders. Aber da wäre man nie selber drauf gekommen. Da kommt nur derjenige selber drauf. So. Von dem her heißt es eigentlich nur, es ist wichtig, dass man einfach fragt, offen ist.
Du hast gemeint, dass es Dinge gibt, die ganz einfach umzusetzen sind. Welche Dinge du da im Kopf hast, also bei welchen Dingen du sagen würdest, das ist einfach, das kann man machen, kann man erstmal anfangen.
Erstmal die Leute einladen. Also erstmal die Leute einladen, offen sein, fragen, was es vielleicht für Bedarfe gibt, wo die Leute vielleicht selber Probleme sehen, was ihnen wichtig ist, was sie gerne hätten. Es kann ja sein, dass sie zum Beispiel nicht gerne an einem Hike teilnehmen, weil sie nicht so gerne draußen sind oder weil es ihnen zu anstrengend ist, aber super gerne in der Küche helfen würden, an einem Lager oder so. Also manche Probleme erledigen sich, glaube ich, auch von selber schon. Genau.
Und für alle, die sich fragen, Hike ist eine Wanderung. Ja, ich wollte vorhin, als du gemeint hast, dass man manchmal gar nicht auf die Lösungen kommt, wie man was macht, man einfach die Leute sozusagen befragen muss, gucken muss, was gemacht wird. Ich habe da einen Eindruck, ich war mit 14 auf einem Zeltlager und ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu kam, aber ich hatte quasi eine Kameradschaft mit einem Rollifahrer und habe den quasi das ganze Lager über unterstützt. Wir waren zusammen auf dem Klo und sowas auch, was für mich in dem Moment eher Überwindung war, aber war lustig. Dann irgendwie auch, weil wir das irgendwie gut gemeistert hatten. Und da war ganz viel von diesen durchs einfache Machen und mal, also ich hatte von ganz vielen Sachen gar keine Ahnung, auf wahrscheinlich auch, worauf ich mich einlasse im ersten Moment, aber das Machen hat es dann irgendwie ganz nahbar gemacht und irgendwie auch, ja, hat eine tolle Verbindung geschaffen. Und das stimmt schon. Deswegen glaube ich, erstmal den Kontakt hinbekommen, das wäre wahrscheinlich das Allerwichtigste, dass man quasi gemeinsam entdecken kann. Ja,
ja, was auch ganz einfach ist, vielleicht auch. Ja, ich weiß nicht, vielleicht tut sich nicht jeder so leicht, ist Humor. Das ist, also ich begegne fast allem mit Humor und man darf auch Menschen mit Behinderungen mit Humor begegnen. Und man darf darüber auch Witze machen. So, das ist, glaube ich, mal ganz wichtig, witzig. Ja, genau. Ich habe ja selber eine Behinderung und was ich schon ganz früh immer gemacht habe, war, es sieht so ein bisschen dinosauriermäßig aus. Ich habe immer ein Gesicht drauf gemalt. und verschiedene Hüte immer aufgesetzt und keine Ahnung, habe damit gespielt und das hat auch schon Barrieren abgebaut und also man darf durchaus lachen und Witze machen und da einfach offen zu sein, also beobachten, fragen, sich begegnen, also Begegnung ist, glaube ich, ganz wichtig, was du gesagt hast, sich einfach kennenlernen, das Gegenüber kennenlernen und ja.
Ich hätte mich jetzt direkt im Anschluss gefragt, gibt es irgendwas, wo du sagst, also es war gerade so, was kann man einfach mal machen oder was ist gut bei Sachen, wo du sagst, boah, da muss man auch genau aufpassen, das sollte man genau nicht tun, so wie wir zum Beispiel die Angst bei der Sprache hatten, ist man irgendwie sofort vielleicht dem ersten Begegnung mit dem falschen Wording schon total schwierig, aber hast du was, wo du sagst, boah, das genau darauf lohnt sich jetzt zu achten, weil sonst quasi ist der Kind gleich in den Brunnen gefallen, so in die Richtung.
Was ich finde persönlich, ist dann, wenn es heißt, wow, es ist wirklich super, was du alles machen kannst, trotz deiner Behinderung. Okay. Also wenn man das Gegenüber lobt oder sagt, was es gut kann, aber dann immer dieses trotz Behinderung, das sollte man einfach weglassen.
Nicht für voll nehmen.
Genau, für vollnehmen, genau. Oder auch, wie gesagt, Fragen, also Hilfestellung anbieten, aber nicht pauschal Dinge einfach übernehmen, nicht vorwegnehmen und Wahlmöglichkeiten geben. Nicht bevormunden, versuchen wirklich da eine gute Kommunikation hinzukriegen, zum Beispiel auch bei einer geistigen Behinderung oder wenn jemand große kommunikative Probleme hat. Ich hatte auch in der Einrichtung jemanden, der nur mit Unterstützerkommunikation sich mitteilen konnte. Da nicht zu manipulieren, offen zu sein, es nicht so hinzulenken in eine Richtung, in die man es haben möchte. Genau. Und wirklich wach sein, aufmerksam sein, damit es eine ehrliche Teilhabe einfach möglich ist.
Ich glaube, das sind auch einige Dinge, die wir auch tatsächlich in der Calliope gut umsetzen können, habe ich so das Gefühl, so diese ersten Schritte gehen sozusagen. Martina, ich hätte noch eine Frage. Und zwar habe ich mich letztens mit einer ehemaligen Anleitung von mir getroffen. Und die meinte, für sie ist Inklusion etwas, was nur den Menschen ohne Behinderung etwas bringt, nicht den Menschen mit Behinderung. Die arbeitet in einer Einrichtung für Kinder mit einer geistigen Behinderung oder auch mit vielen Schwerstmehrfachbehinderungen. Genau, und meinte eben so, dass diese Inklusion eben nur den Menschen ohne Behinderung was bringt. Und da wollte ich dich gerne fragen, was du dazu denkst, weil es mich irgendwie zum Nachdenken gebracht hat.
Da bin ich ein bisschen verwundert, weil ich dachte, jetzt kommt dann die Frage, dass nur Menschen mit Behinderung von Inklusion profitieren. Und dazu würde ich sagen, nein. Also wenn wir die Barrieren abbauen und es einfach offen für alle ist und Teilhabe für alle möglich ist, also das hilft ja allen. Deswegen bin ich so ein bisschen verwundert. Gibt es da irgendwie eine Begründung, wie sie darauf kommt?
Ich glaube, sie meinte, dass eben ein Mensch, der vielleicht sich schlecht mitteilen kann und eben dem Menschen quasi besser geht in diesem geschützten Rahmen und als im inklusiven Rahmen. Ich glaube, so daher kam so dieser Gedanke.
Okay. Ich glaube, diese besonderen Bedarfe, so nenne ich es jetzt mal, dass man die auch trotzdem, wenn alle Barrieren abgebaut sind, noch unterstützen kann. Da kann man es ganz gut, glaube ich, beim Schulsystem gucken. Es gibt ja, ja Allgemeinschule und wenn jetzt da zum Beispiel gerade auch eine geistige Behinderung vorliegt oder eine stark kognitive Einschränkung, dann ist es ja oft so, dass die Kinder nicht in Regelschulen gehen, sondern auf andere Förderschulen. Und das ist auch heftig diskutiert, was jetzt mehr Sinn macht. Und es gibt sehr wohl Argumente für beide Seiten. Aber ich persönlich wäre ein Freund der Regelschule und dass alle Kinder gleich behandelt werden. Allerdings müsste dann dieses Kind, dieser Jugendliche vor Ort in der Regelschule spezielle Unterstützung bekommen. Und das können wir eben aktuell flächendeckend halt noch nicht leisten, dass die individuellen Bedarfe da unterstützt werden. Und deswegen sagen vielleicht auch manche in Einrichtungen, es ist besser, dass die in einem geschützten Rahmen sind, weil sie damit ja besser unterstützt werden als in einem anderen System. Das findet man auch in Werkstätten und Förderstätten auch immer wieder, dass Leute sagen, ja, aber da geht es ihnen doch gut, da geht es ihnen doch besser, da haben sie spezielle Unterstützung. Ja, aber sie wüssten gar nicht, was sie vielleicht alles noch für Möglichkeiten hätten. Und sie können teilweise gar nicht über den Tellerrand gucken, weil es ihnen nicht ermöglicht wird. Und das ist eigentlich das Traurige. Und wie gesagt, ich glaube, dass, nein, man muss definitiv hin zur Inklusion. Wir brauchen eine Gesellschaft, wo es einfach keine Hürden gibt. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Und dann kann man trotzdem die Bedarfe des Einzelnen noch unterstützen. Und das geht auch, wenn es nicht unbedingt speziell Leute gibt, so viele, die dafür eingestellt werden können. Aber ich glaube, wenn jeder ein bisschen was dafür tut, für sein Gegenüber offen zu sein, Respekt zu zeigen, achtsam zu sein, zu unterstützen vielleicht auch, dann profitieren auch beide Seiten. Und es muss nicht immer ja dann extra noch eine Person vielleicht geben, die da unterstützt. Also da müssen wir, glaube ich, generell was an der Gesellschaft verändern.
Okay. Ja, das war auch tatsächlich so mein Gedanke. Ich glaube, Inklusion, wie sie häufig Inklusion wird ja häufig unter so diesem Wort Inklusion gelebt. Aber es ist, glaube ich, häufig keine gelebte Inklusion, die dahinter steckt. Und ich habe oft das Gefühl, wenn Inklusion richtig und wirklich gelebt wird, dass sie dann auf alle Fälle allen Menschen zugutekommt. Also Menschen mit, aber auch Menschen ohne Behinderung. Dass es dann irgendwie ja allen was bringt, sozusagen.
Ja. Ja, ich glaube, es erreicht sogar viel, viel mehr Leute, als man denkt, wo man sagt, der hat ja gar keinen sozusagen Behindertenlabel drauf, der hat keinen Ausweis, sondern nehmen wir jetzt einfach mal die leichte Sprache. Also die ist einfach nicht nur für Menschen mit einer kognitiven Einschränkung wichtig, sondern Menschen zum Beispiel mit einem Migrationshintergrund kann es unterstützen oder auch für Kinder schon. Also wenn wir da auf eine einfachere Ebene gehen. Also es hilft wirklich, glaube ich, vielfältig. Also das ist gar nicht zu unterschätzen, wie viele Leute das erreicht.
Hat wahrscheinlich ganz oft was mit Aufmerksamkeit zu tun, gell? Weil wenn das in meiner Lebenswelt so wenig bemerkbar ist, dann macht man sich keinen Kopf drum. Das heißt, das, der Anfang ist eigentlich, dass man sich Gedanken dazu macht. Also wir hatten das ja letztes Mal beim Podcast, als wir überlegt haben, wie können wir ihn möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen, und uns dann entschieden haben, dass wir ihn auch transkribieren lassen, damit er halt quasi nicht nur gesprochen ist, sondern auch geschrieben ist. Und aber das ist ja quasi, das haben wir uns wegen dem Thema Gedanken gemacht, da wären wir sonst nicht drauf gekommen. Und das ist ja schon, man muss immer wieder mit dem Finger drauf zeigen, um sich quasi auch zu erinnern, wenn man es noch nicht so im Gefühl hat. Das ist nicht automatisch da. Oder bei mir ist es noch nicht automatisch da. Nicht Mann, sondern bei mir ist es noch nicht automatisch da. Das ist echt was man sich vornehmen soll.
Ja, das stimmt, aber man kann auch, glaube ich, nicht alles im Blick haben. Also man kann so die Barrieren nicht abbauen, dass du jeden erwischt und teilhaben lassen kannst. Das ist total schwierig. Aber was immer gut funktioniert, ist ein Mehrsinneprinzip. Einfach immer wieder an Mehrsinneprinzip denken. Also das heißt, wenn ich etwas nur in geschriebener Form habe, dass man es vielleicht auch zum Hören hat oder dass man es nochmal anders aufbereitet, bildtechnisch. Also dass man immer verschiedene Sachen anspricht oder dass man ein Video mit Untertitel macht, dass man vielleicht mit Gebärden dazu holt. Ja, das ist eigentlich ganz wichtig, weil damit deckt man schon mal ganz viel ab.
Ich habe aus der Landjugend manchmal schon den Satz gehört, wenn ich so dieses Thema Inklusion angesprochen habe, dass so kam, ja, finde ich gut, aber ich glaube, bei uns gibt es den Bedarf gar nicht. Also wir hatten ja noch gar nie eine Anfrage von den Menschen mit Behinderung. Genau, ist das bei euch, bei den Pfadfindern anders? Also du hast es vorher schon mal kurz angesprochen, dass tatsächlich aus manchen Stämmen und so auch Anfragen kommen.
Ja, genau. Ja, das mag wieder daran liegen, eben, dass das so von den Jahrzehnten wirklich gewachsen ist, dass das dann einen Unterschied macht. Aber da denke ich mir, das höre ich auf so vielen Ecken und Enden in so vielen Bereichen. Aber muss man denn wirklich erst anfangen, wenn der Bedarf da ist? Das gibt's bei uns schon auch, wo gesagt wird, müssen wir das jetzt wirklich in leichte Sprache übersetzen lassen? Das braucht ja momentan eh keiner. Ja, aber also ich kann auch nicht erst dann anfangen, weil dann bin ich viel zu spät dran sozusagen und dann ist es ja wieder, dann integriere ich sozusagen die Person ja nur, indem ich das dann wieder anpasse, aber das ist ja dann keine Inklusion und ich bin fest davon überzeugt, wir müssen es einfach generell machen, abgesehen davon, dass die UN-Behindertenrechtskonvention uns dazu aufruft, dass wir das tun und ja, auch wenn wir als Verband noch nicht konkret verpflichtet sind, die Barrieren abzubauen, aber da können wir doch mit gutem Beispiel vorangehen und auch anderen Bereichen und Gesellschaften mal zeigen, wir als Jugendverband, wir können das, wir machen das schon. Genau, und wenn wir das als Jugendverband, glaube ich, einfach machen, ich meine, wir werden ja auch immer älter und wir nehmen das mit und das wächst mit uns mit, also unbedingt vorher anfangen, bevor der Bedarf da ist. Nicht erst anfangen, wenn da jemand kommt, dann ist es zu spät.
Da haben wir gleich was Spannendes für unsere Satzungsüberarbeitung.
Ja, ich denke mir bei dem Thema auch immer, manchmal entsteht der Bedarf ja auch erst dadurch, dass man dieses Angebot macht, weil sich Leute denken, cool, die haben was, wo ich mitmachen kann, wo ich hingehen kann, dann gehe ich da hin und schaue da mal vorbei und nicht, ja, da kann ich eh nicht mitmachen, weil die das gar nicht anbieten, dann was will ich dann da? Und wenn ich das anbiete, dann ziehe ich es mit Menschen vielleicht auch an, weil sie einfach Interesse daran haben, weil sie jetzt mitmachen können.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ihr ansprecht. Einfach dieses Anfangen, um den Zugang auch zu schaffen, um eben auch diesen Zugang überhaupt zu ermöglichen, weil sonst der Zugang ja auch gar nicht da ist und die Möglichkeit auch gar nicht besteht. Das ist was ganz Wichtiges, glaube ich. Dann würde ich noch ganz konkret werden. Und zwar, Martina, hast du irgendwas, wo du sagst, boah, das sind super gute Webseiten oder das sind super gute Handreichungen, wo ihr euch auf alle Fälle mal mit beschäftigen könnt? Oder hast du da irgendwas an Material sozusagen, was du uns gut mitgeben kannst?
Ja, unterschiedlichstes. Also am wichtigsten ist beim Thema, sich zu vernetzen, glaube ich. Das kann man ganz gut zum Beispiel beim Bayerischen Jugendring. Der bietet ganz viel zur Inklusion auf seiner Webseite. Da kann man zum Beispiel auch, bei euch gibt es ja auch, wenn ihr Bildungsangebote macht, dann braucht es ja auch die Juleika-Schulung. Da gibt es zum Beispiel Videos, die Juleika erklären mit Gebärden. Da gibt es die Kommission Inklusion, wo man sich Beratung und Unterstützung holen kann, das Netzwerk für inklusive Jugendarbeit. Da habe ich das Glück, aktuell auch mit drin zu sitzen in der Kommission Inklusion und ein bisschen was voranzutreiben. Genau, auch beim Behindertenbeirat München, beim Facharbeitskreis Freizeit und Bildung bin ich auch mit dabei. Also da ist einfach Vernetzung ganz gut, weil man profitiert so voneinander. Man kann was reingeben, was einem wichtig ist, wo man vielleicht Unterstützung braucht, aber man kann sich auch was rausholen. Dann Seiten zum Beispiel von der Lebenshilfe. Da gibt's so viele unterschiedliche. Da fällt mir zum Beispiel Bremen ein. Da kann man sich Bilder runterladen, Piktogramme, um etwas verständlicher zu machen. Die kosten Geld, das stimmt. Da komme ich gleich zum nächsten Aktion Mensch. Förderung. Es gibt super easy Mikroförderungen, um Projekte zu starten. Da kann man sich super erkundigen. Man kann sehen, wie man Webseiten barrierefrei macht. Auch dafür gibt es finanzielle Unterstützung. Bei der Lebenshilfe gibt es auch offene Hilfen. Also wenn ihr mal sagt, ihr hättet gerne Freizeitbegleitung oder so oder braucht das, da kann man sich super Hilfe holen, vernetzen. Caritas bietet auch offene Hilfen an, gibt es auch in München, gibt es aber auch in den verschiedenen Regierungsbezirken. Wo gibt es denn Freizeitassistenzen zum Beispiel? Oder wie finde ich denn zum Beispiel eine Gehörlosen-Dolmetscherin? Ich weiß nicht, wenn es in das Digitale geht, wie baue ich da Barrieren ab? Das ist natürlich noch mal fast ein eigenes Thema. Da findet man viel bei der BitV 2.0. Das ist die Informationstechnikverordnung, die regelt eben, was für Barrieren man in dem Bereich abbauen kann, soll, muss. Auch da kann man nochmal hingucken. Dann das SGB VIII wird jetzt auch immer wichtiger für uns. Wenn es Gesetzestexte braucht, eben um Sachen zu begründen, warum ihr etwas macht, wie ihr vorgeht, oder um Förderung zu erhalten. Genau, einer der besten Anlaufstellen ist, glaube ich, der Bayerische Jugendring tatsächlich, weil auch da wird in nächster Zeit, das kann ich schon mal spoilern, eine Förderung geben für Inklusion, und zwar nicht nur für Projekte, sondern für generelle Sachen. Also wenn auch etwas langfristiger läuft. Zum Beispiel, wir haben bei uns bei der DPSG auch eine Inklusionsbox zum Ausleihen, und dass man da vielleicht auch den Versand für die verschiedenen Ortsgruppen, würde ich es mal nennen, gut abrechnen kann über so eine Förderung. Empfehlen kann ich für Häuser auch noch den DAV. Also manchmal ist es schwierig, barrierefreie Häuser zu finden. Die haben eine Kategorie, mit der man suchen kann. Bei der DPSG findet man auch immer was zur Inklusion. Wir haben auch unglaublich viele Zeitschriftenartikel, sowohl bei der DPSG. Wenn es ihr mal wollt, könnt ihr mal vorbeikommen oder so. Die Querfeld ein zum Beispiel. Da ist eigentlich fast in jeder Querfeld ein ist ein Artikel vom BAK-Inklusion. Das ist unser Bundesarbeitskreis, der sich damit beschäftigt. Und der hat sich zum Beispiel auch mit Offroad-Rollstühlen für Lager auseinandersetzt und beschäftigt.
Vielen Dank. Das ist ja eine super coole, bunte Sammlung schon mal, wo man irgendwie mal anknüpfen kann. Genau so zum Ende hin hätte ich noch ein paar Fragen. Und zwar, glaubst du, dass sich ein Mensch mit Behinderung in der KJB schon wohlfühlen würde? Oder was glaubst du auch, dass noch fehlen würde, damit sich Menschen mit Behinderung in der KJB wohlfühlen?
Ich glaube, ihr seid ja auch ein Jugendverband, so wie wir. Und da sind viele helle Köpfe drin und offen vor allem für verschiedene Themen. Also ihr macht euch auf den Weg, ihr beschäftigt euch mit verschiedenen Themen und geht offen auf junge Menschen zu. Und deswegen glaube ich, dass ihr da ganz schon viel schon mitbringt. Und ihr habt auch Interesse einfach. Ich glaube, ein Interesse und eine Motivation ist einfach wichtig. Was es vielleicht noch braucht? Ich glaube, eine generelle Diskussion oder Verankerung der Haltung zu dem Thema, dass man das tatsächlich irgendwo in Ordnung und Satzung vielleicht festschreibt, wie man dazu steht und das tatsächlich auch weitergibt immer wieder und vermittelt. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie verankert habt. Bei uns ist es ja auch im Ausbildungskonzept verankert. Das heißt, wir schulen unsere Leiterinnen auch zur Inklusion. Das ist ein Modul von 3 Stunden rein für Inklusion. Ich glaube, das ist hilfreich tatsächlich. Genau, und Vernetzung. Also streckt die Fühle aus, schaut im Tellerrand, so wie ihr es heute gemacht habt. Also wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Einladung. Lasst uns zusammenarbeiten, auch mit anderen weiteren Verbänden. Ich glaube, wenn wir da gemeinsam hinschauen, dann können wir viel wuppen.
Vielen Dank. Ich weiß nicht, gibt es gerade aus der Runde noch Fragen von den anderen Füchsinnen?
Mich würde gerne mal interessieren, wie man denn so inklusive Angebote, sollte man die kennzeichnen? Oder wie bringt man das an die Leute, die gerne teilnehmen wollen, aber vielleicht gar nicht wissen, dass jetzt zum Beispiel KJB die auch mitnehmen würde?
Ja, das ist oft schwierig, zum Beispiel da ist mit diesem Schulsystem eben. Wenn man zum Beispiel, also wie kommt man denn zu einem Angebot? Das ist oft über eine Schulfreundin, die hat mal gehört und dann gehe ich hin, die nehme ich mit sozusagen. Und dadurch, dass die meistens dann vielleicht auch nicht auf der Regelschule sind, erreicht die das Angebot überhaupt nicht. Und da ist es einfach ganz wichtig, ja, wirklich in die Gemeinde zu schauen. Zum Beispiel jetzt bei den Ministranten könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, über die Kirchengemeinde da jemanden das Angebot überhaupt präsent zu machen und die Leute einzuladen. Aber vielleicht auch durch Netzwerke eben gezielt so Ausschreibungen vor Ort an die Schule zu machen, an vielleicht eine Förderschule zu machen oder vielleicht gibt es eine Einrichtung vor Ort, vielleicht gibt es eine Lebenshilfe. Und die bieten ja auch Freizeitmaßnahmen an, dass man sagt, hey, vielleicht können wir kooperieren, vielleicht können wir ein gemeinsames Angebot machen. Wie weit könnt ihr uns unterstützen bei unserem Angebot? Wir haben uns das und das vorgestellt. Oder welches Angebot macht ihr? Vielleicht können wir mal dabei sein. Also da einfach zu schauen, sich zu vernetzen. Ich wollte noch irgendwas zu deiner Frage sagen, aber ich glaube, du müsstest sie nochmal wiederholen.
Ich versuche mal, sie nochmal zusammenzukriegen, ob es sinnvoll ist, die zu kennzeichnen oder wie man das an die Leute bringt. Ich glaube, das war so grob die Frage.
Da wir ja mit der Inklusion teilweise einfach noch nicht so weit sind, macht es vielleicht hier und da schon Sinn zu sagen, hey, wir sind offen für alle und ja, auch wenn ihr eine Behinderung mitbringt, schauen wir, wie wir es gut umsetzen können, so. Ja, inklusive Freizeit. Also zum aktuellen Zeitpunkt, um das vielleicht auch nochmal präsenter zu machen, macht es wahrscheinlich vielleicht auch noch Sinn, um so eine Einladung gut raushauen zu können, ist es, glaube ich, schon auch wichtig, die barrierefrei zu machen, also sich auch bei der Einladungsgestaltung schon zu überlegen, was können wir leisten, was wollen wir leisten, auf die Kontraste zu achten, vielleicht schon eine leichte Sprache zu verwenden, also gerade auch bei dieser Vorbereitung, das mitzudenken, mitzuplanen, gezielt, wenn man das überlegt, Häuser zu suchen oder Räume zu suchen, die einfach schon möglichst barrierefrei sind. Und dann kann man, wenn das Grundlegende einfach schon gelegt ist, dann individuell auch nochmal Anpassungen machen, wenn denn der Bedarf dann da ist.
Danke. Das hat auf jeden Fall schon mal weitergeholfen, so ein grobes Bild davon zu bekommen, was man dann so grundlegend machen kann. Mhm.
Dankeschön, Martina. So am Ende noch die Frage auch, ob es noch was gibt, was du gerne noch loswerden würdest, was in die Richtung, in die wir vielleicht jetzt noch nicht gefragt und gedacht haben.
Habt keine Sorge, wenn es vielleicht manchmal mehr kostet oder mehr Aufwand ist. Gerade was die Mehrkosten angeht, es soll nie an den Kosten scheitern, dass Inklusion gelingt. Es gibt wirklich so viele Töpfe und Möglichkeiten. Genau, also wirklich an den Kosten soll es nicht scheitern. Und auch bei den AIJ und JBM-Förderungen zur Bildungsarbeit, da ist es auch immer so, dass Assistenzleistungen oder wenn auch jetzt die Häuser teurer sind, aber barrierefrei sind, gut abgerechnet werden können. Also genau, an den Kosten soll es eben nicht scheitern. Ja, einfach so das Prinzip, manchmal geht mehr, als man denkt, einfach sich mitzunehmen. Also unbedarft rangehen, probieren, schauen, was soll schon passieren? Und wenn es dann doch nicht geht, dann ist keiner böse, aber es wurde wenigstens probiert, so. Und auch ruhig nicht scheuen, sich Beratung zu holen. Also man muss nicht alles sofort umsetzen und es muss nicht alles sofort gelingen. Und es gibt so viele Akteure, die sich tagtäglich mit Sachen beschäftigen, die ruhig auch Anfragen ins Boot holen.
Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Also an alle KalliopelerInnen da draußen, die jetzt Lust auf das Thema Inklusion bekommen haben, ihr dürft euch gerne bei uns melden. Wir haben nämlich auf der letzten Diözesanversammlung einen Antrag verabschiedet, bei dem wir eine Arbeitsgruppe Inklusion gründen, auf Diözesanebene jetzt erstmal, die sich eben genau mit diesem Thema auseinandersetzt und beschäftigt. Und alle Interessierten und alle interessierten KalliopelerInnen sind sehr herzlich eingeladen, sich mit uns, mit dem Thema auseinanderzusetzen und mit einzusteigen. Wir starten demnächst mit unserem ersten Treffen und bei Interesse dürft ihr euch gern entweder bei den Diözesanvorsitzenden oder auch Lukas bei dir wahrscheinlich oder auch gerne bei mir melden. Die Adressen findet ihr auch über die Homepage. Genau, und dann freuen wir uns, wenn wir noch mehr MitstreiterInnen finden.
Und zu guter Letzt, die Martina hat uns gerade noch darauf aufmerksam gemacht, es gibt auch sogar einen sehr gelungenen KalliopelerInnen-Werkbrief zum Thema Inklusion. Den werden wir doch auch gleich mal verlinken.
Der ist wirklich gut, das stimmt. Sehr cool. Vielen Dank, Martina. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fuchsteufels gescheit, der Podcast.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Alles Gute euch.
Bis dann.
Fuchsteufels gescheit. Mit dem Jahresthema Vielfalt.